zusammen dürfen Gottesdienst feiern. Und das in aller Freiheit. Der Gottesdienst ist für mich immer ein Ort, wo wir unser Leben, wo ich mein Leben miteinander teilen können. Ein Ort, wo wir Ermutigung finden, wenn es uns schlecht geht. Zurüstung, wenn ich sie brauche, aber auch Korrektur, die ich nötig habe. Der Gottesdienst ist ein Ort, wo ich Leben kann teilen kann. Anteil geben an meinem Leben, aber auch immer wieder Anteil nehmen an dem Leben von anderen Menschen. Du bist ein Teil von dieser Gemeinde. Du gehörst zu dieser Identität von dieser Gemeinde. Und ich staune immer wieder, wenn ich so in Gemeinden komme, dass die Gemeinde ist so ein Ort, wo so viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Wo unabhängig davon ist, von wo dass sie kommen, unabhängig davon, was für eine Gesellschaftsschicht oder so weiter, sie kommen zusammen. Und das ist ein Wunder. Ein riesiges Wunder. Und ich freue mich, dass ich heute auch das Wunder unter euch miterleben darf. Ja, die Bilder, die Johannes am Anfang gezeigt hat, die waren ziemlich interessant. Einige haben auch unseren Denkapparat so richtig ins Rotieren gebracht, wo wir uns haben überlegen, was sehe ich da eigentlich? Habe ich noch den Durchblick? Um was geht es da ganz genau? Genau, das sind so optische Spielereien. Und ich denke, die machen deutlich, dass der Blick aus einer einzigen Perspektive heraus niemals die ganze Wahrheit kann sein kann. Und wenn ich mit diesem eingeschränkten Blick versuche, den eingeschränkten Blick nachher zu interpretieren, kann ich auch niemals die ganze Wahrheit erfassen. Also optische Spielereien, die können humorvoll sein, wie wir das jetzt auf diesen Bildern gesehen haben. Im Strassenverkehr können sie aber auch tödlich sein, wenn ich mich beispielsweise im toten Winkel aufhalten tue. Darum braucht es auch immer wieder so einen Seitenblick, wo ich einen Perspektivenwechsel mache und damit sicherstelle, dass ich wirklich alles gesehen habe, dass ich richtig interpretiert habe, es ist niemand neben mir. Viele Handlungen im Alltag ist ja so, das versuche ich eigentlich so ein bisschen zu automatisieren. Zum Beispiel Zähne putzen, Hände waschen, nachdem ich auf dem WC war, anziehen und so weiter. Ich muss mir nicht zuerst überlegen, macht das Sinn oder nicht? Schaffe ich das oder nicht? Oder wie gehe ich es so genau vor? Und doch ist es gut, bei all dem, was ich eigentlich so ein bisschen automatisch mache, dass ich ab und zu einen Moment habe, wo ich so ein bisschen wie aus dem Alltag ausbrechen kann, aus dem Alltag rauskomme und wo ich mir Gedanken machen kann über mein Leben. Was ist meine Lebensperspektive? Was ist meine Lebensaufgabe? Bin ich aufs Sterben auch vorbereitet? Der Paulus schrieb im Neuen Testament einen Brief an die Epheser. Der Brief regt zum Denken an. Und auch er selber, der Paulus selber, hat auch einiges erlebt, wo ihn wie auch zum Umdenken gebracht haben, wo ihm eine neue Lebensperspektive gegeben haben. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie auch gerne aufschlagen. Und sonst habe ich es auch vorne als PowerPoint vorbereitet. Das steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Und ich habe den Text so gegliedert, dass ich sage, zu Themen im Vers 1 und 2, dort schenkt uns Jesus eine neue Lebensperspektive, weil er uns die Augen öffnet für ein Leben in Christus. Im Vers 3, da geht es ein bisschen darum, dass uns Gott eine neue Perspektive schenkt, wo alles plötzlich möglich ist. Im Vers 4 und 5, dort schenkt er uns eine Perspektive und zeigt uns auf, dass dein Leben zu Gottes Plan dazugehören tut. Und dann im Vers 6 schenkt er dir eine Lebensperspektive, in der du auch deine wahre Berufung findest. Wir lesen den Text, Epheser 1, 1 bis 6. Dort steht: Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Der Epheserbrief ist ein Schreiben an verschiedene Gemeinden in der Region von Ephesus. Dazumal hat man noch keine reformierte Kirche, katholische Kirche oder Freikirche gekannt, sondern Menschen sind zusammengekommen, um den Glauben miteinander zu teilen, sich zu stärken und Gott anzubeten. Wir müssen uns das so vorstellen: die Kreuzigung von Jesus Christus und die Auferstehung von Jesus sind für die Menschen noch so recht präsent gewesen. Das war noch nicht so lange her gewesen. Erst vor kurzem haben sich noch über 3'000 Menschen auf einmal ihr Leben Jesus anvertraut. Gemeinden sind entstanden, Menschen sind zum Glauben gekommen auf der ganzen Welt. Christen sind zwar dazu mal noch in einer Randerscheinung gewesen, aber doch schon dann sind viele auch bedroht worden, ausgelacht worden und teilweise auch verstoßen worden. Und auch der Schreiber von diesem Brief hat zu denen gehört, die sich eigentlich gegen Christen gestellt haben. Der Paulus war nämlich ein überzeugter Verfolger von der ersten Gemeinde. Der Paulus hat nämlich zu den oberen Gelehrten, studierten Schicht gehört von der damaligen Welt. Und aus seiner damaligen Perspektive aus sind Christen eine Splittergruppe gewesen, die irgendwie Unordnung in die Gesellschaft reinbringen wollten. Wollten Unordnung und alles durcheinander bringen. Und sein Ziel war jetzt, die Christen, die müssen ausgerottet werden. Ihre Stimme muss verklingen. Und der Paulus hat auch keine Zeit verloren, um die Christen bis aufs Blut zu verfolgen. Niemals wäre er selber auf die Idee gekommen, irgendwie sein Leben dem Jesus anzuvertrauen. Er war ein Feind von Jesus. Und aus diesem Grund schreibt der Paulus jetzt hier auch, dass er nach Gottes Plan und nach Gottes Wille ein Nachfolger von Jesus Christus geworden ist. Es war nicht seine eigene Idee gewesen, sondern Gott hat einen Plan für sein Leben. Und Gott hat wollen, dass er nicht ein Verfolger wird, sondern ein Nachfolger ist von ihm. Darum ist er Paulus auch auf eine ganz besondere Art und Weise begegnet und hat ihn in seine Nachfolge hineingerufen. Er hat ihm die Augen geöffnet für eine Wirklichkeit, die in Paulus vorher wie verschlossen war, die er nicht gesehen hat. Und in dieser Wirklichkeit hat es Aspekte gegeben im Leben, von denen der Paulus nichts gewusst hat. Und so beschreibt er jetzt Epheser als ein heiliges Volk. Juden und Griechen unabhängig von ihrer ethnischen Abstammung, ihrem gesellschaftlichen Stand, ihren Hobbys kommen zusammen. Und er beschreibt sie als ein heiliges Volk. Sie kommen zusammen aus einem einzigen Grund, aufgrund von ihrem Glauben, ihrer Überzeugung, ihrem Glauben an Jesus Christus. Die einzige Person, die Paulus und die Epheser können verbinden konnten, war Jesus Christus. Der Paulus hat gesehen jetzt plötzlich, dass Jesus am Kreuz hat müssen sterben. Weil jemand für seine Fehler hat müssen büßen. Und wie der Paulus nichts dafür geleistet hat, dass er jetzt ein Nachfolger von Christi geworden ist, hat er das jetzt auch als Gnade, bezeichnet er das auch als Gnade. Es ist reine Gnade, dass der Paulus Vergebung bekommen hat von seiner Schuld. Es ist reine Gnade, dass Jesus Christus sich ihm offenbart hat und er die Augen geöffnet bekommen hat für Gottes Wirklichkeit. Es ist Gnade, dass die Rebellion gegen Gott, dass dort rein Frieden eingekehrt ist. Und dass er jetzt gemeinsam mit Gott unterwegs sein kann. Geht es uns im Alltag merkt man nicht auch ähnlich wie im Paulus? Die damalige Welt war eine recht aufgeklärte Welt. Schon damals waren sie eigentlich recht gesellschaftlich recht weit vorgeschritten. Sie waren recht modern in Ephesus. Und auch wir leben in einer aufgeklärten Welt. Die Menschheit hat schon Erstaunliches erreicht, seitdem der Paulus gelebt hat. Extrem viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind dazugekommen. Viele von diesen Erkenntnissen sind auch wieder durch neue wissenschaftliche Belege bestätigt worden, ergänzt worden oder teilweise auch widerlegt worden. So hat auch der Flug ins All uns können bestätigen, und mit Bestimmtheit sagen, die Erde ist nicht flach, sie ist rund. Gott hat den Menschen genial geschaffen. Ihm eben ähnlich. Der Mensch hat die Fähigkeit, vieles zu erschaffen, zu erforschen und auch zu entdecken. Und doch ist uns irgendwie klar, dass nur eine Sicht von dieser Welt nicht die ganze Wahrheit sein kann. Dass nur eine Perspektive von dieser Welt, dass wir hier nicht alles erfassen können. Sind wir uns bewusst, was wir mit Jesus für eine Perspektive haben? Was für eine Hoffnung in uns lebt? Vielleicht bist du heute Morgen hier und dein Leben lebt einfach. Und du hoffst insgeheim irgendwann auf eine Veränderung. Auf dass dein Leben neue Lebensperspektiven bekommt. Oder du kennst auch Menschen in deinem Umfeld, wo du spürst, wo du merkst, hey, die haben die Gnade und den Frieden von Gott noch nicht erfahren. Vielleicht hast du Angst, dass du nicht in die Gemeinde hineinpasst. Oder dass deine Nachbarn nicht in die Gemeinde hineinpassen. Doch wer ist die Gemeinde? Wer ist das Haupt dieser Gemeinde? Jesus Christus. Er ist der, Jesus ist der, der zusammenfügen tut. Jesus ist der, der vereinen tut, was in dieser Welt nicht zusammenpasst. Er ist der, der Hoffnung schenkt für Situationen, wo es anscheinend keine Hoffnung mehr gibt. Menschen, ohne Jesus haben eine eingeschränkte Perspektive von diesem Leben. Menschen ohne Jesus haben keine Hoffnung. Menschen ohne Jesus können sich nur beschränkt auf den Tod vorbereiten. Menschen mit Jesus haben eine Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Menschen mit Jesus haben eine Lebensperspektive, wo wir wissen, das Leben, die Zeit auf dieser Welt ist beschränkt. Aber es wird einmal weitergehen und das in aller Ewigkeit. Wie können wir die Lebensperspektive schärfen? Oder wie kann das noch mehr in unserem Leben deutlich werden? Der Brief geht so weiter und er gibt uns auch eine Antwort. Es heisst dann in Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wir sollen ihn preisen. Ja, die Bibel sagt sogar, unser ganzes Leben soll zum Lobpreis werden in allen Facetten. Wir sollen Gott bekannt machen, ihn erhöhen, gross machen, weil er uns kleine Menschen auch gross gemacht hat. Der Paulus macht mit dem Vers deutlich, es geht in erster Linie nicht um mich, um meine Bedürfnisse, um das, was ich jetzt gerade brauche, sondern es geht um Gott. Es geht um den himmlischen Vater, der alles geschaffen hat, der alles dazu beigetragen hat, alles gemacht hat, dass wir Menschen eine Gemeinschaft haben mit ihm. Der seinen einzigen Sohn geschickt hat auf die Welt, dass wir Frieden haben mit Gott. Warum ist er würdig, gepriesen zu werden? Was macht den Unterschied? Der Vater ist mächtig genug, um seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferstehen zu lassen. Nichts und niemand ist stärker, grösser und unfassbarer als Gott. Nicht der Satan, nicht der Tod hat Jesus im Grab halten. Wir sollen ihn anpreisen, den einzigartigen Gott. Wir sollen ihn anpreisen, weil durch ihn eine Perspektive möglich ist, wo die Begrenzungen von dieser Welt sprengen tun. Ich bin verloren, doch Gott rettet. Gott schenkt Kraft, wo ich schwach bin. Er schützt, wo ich verwundbar bin. Er heilt, was zerbrochen ist. Er schenkt Hoffnung, wo Hopfen und Malz verloren scheint. Die himmlische Perspektive öffnet den Blick in eine Dimension, die Unmögliches möglich macht. Aus eigener Kraft kann ein Mensch nichts Himmlisches hervorbringen. Doch Gott gibt uns sein Segen. Gott gibt uns Anteil an dem himmlischen Segen, damit wir fähig werden, ihn anzubeten, damit wir fähig werden, ihn zu erkennen, damit wir fähig werden, über ihn zu staunen und damit auch andere die Frucht in unserem Leben entdecken und sehen und ihn können davon arbeiten. Warum verläuft jetzt mein Leben nicht immer so grossartig? Das ist ja so, weil der Himmel noch nicht auf dieser Erde ist. Wir Christen haben zwar wie einen Anteil an diesen geistlichen Ressourcen, doch wir leben noch auf dieser Erde und erleben noch die irdische Beschränktheit. Und wenn jetzt hier steht, die Fülle von vom geistlichen Segen, da geht es nie darum, dass die Fülle von diesem geistlichen Segen uns irgendwie noch mehr Wohlstand bringen sollte. Oder dass wir uns einfach besser fühlen, dass es uns gut geht, dass einfach alle Schmerz und alles Leiden weggeht. Vielmehr geht es darum, dass Gott in unserem Leben mehr und mehr Form annehmen kann. Und dass unser Umfeld um uns herum erkennt, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und dass er in uns lebt. Und dass er in uns das Gute bewirken kann. Und dass unser Umfeld anfängt, über Gott zu staunen. Letzte Woche ist ein Freund von mir total unerwartet mit 34 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Frau und 3 Kinder. Ich bin mit ihm so ein bisschen zusammen aufgewachsen, so in den Jugendjahren. Er ist als Teenager zum Glauben gekommen. Und wir sind zu uns in die Gemeinde gekommen und wir sind so zusammen aufgewachsen. Und ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich nichts wissen vom Glauben. Und er ist immer stetig dranbleiben. Immer stetig am Glauben dranbleiben. Und ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Er hat mich immer wieder eingeladen und sich gekümmert. Und er war so ein richtiges Vorbild für mich. Er hat immer regelmäßig Menschen zum Essen eingeladen. Er hat sich um Obdachlose gekümmert. Er hat Menschen in Schwierigkeiten ermutigt. Und er ist treu gewesen, einfach unglaublich treu im Gebet. Er hat jetzt gerade sein Theologiestudium fertig gehabt, ist auf der Kishona gewesen. Und das war immer sein Traum gewesen. Er wollte Pastor werden. Er wäre nächste Woche ordiniert worden. In einer FWG zum Pastor. Und einfach mitten im Leben. Ist einfach gestorben. Seine Frau ist jetzt verwitwet. sie haben kein Einkommen gehabt in dem Sinn. Oder? Er war ja Student gewesen, sie haben zusammen auf der Kishona gelebt. Drei kleine Kinder. Sie hat eigentlich nächste Woche zügeln sollen. Und seine Frau, sie schreibt einen Tag, nachdem er gestorben ist, auf Facebook, folgenden Vers. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Psalm 68, Vers 20. Und als ich das gelesen habe, sind mir so verschiedene Gedanken durch den Kopf gegangen. Ist das Verhalten normal? Ist das Verhalten normal? Ein Tag, nachdem du deinen Ehepartner verloren hast, ein Tag, nachdem du an dem eigentlich wie eine Welt zusammengebrochen ist, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wenn Christus zu deiner Lebensperspektive wird, ja, dann kann das Verhalten normal werden. Denn das ist eine Frucht, die durch die Fülle vom geistlichen Segen entstanden ist. Es ist nicht so, dass die Frau nicht traurig ist. Es ist nicht so, dass es nicht schwer ist. Aber sie weiß, sie hat eine Hoffnung. Und sie weiß, es passiert nicht einfach so per Zufall. Und Gott ist auch in dieser Situation bei ihr. Aus menschlicher Sicht war das eigentlich eine Situation, wo einfach nur Not und Trauer da wäre und vielleicht Anklage. Doch die himmlische Perspektive, die schenkt Hoffnung. Und wir erleben das Segen erst dann, wenn wir uns dem ganz und voll, also voll und ganz ausliefern, wenn wir uns voll und ganz Gott ausliefern, wenn wir nichts zurückhalten. Die Frau hat sich auch mit dem Mann zusammen voll und ganz im Dienst verschrieben. Mit allem. Die haben es auch nicht einfach gehabt. Aber sie haben so viel gemacht, ganz Gott hin verschrieben. Und jetzt erlebt sie, wie Gott sie tröstet. Wie Gott sie auch durch diese schwierige Situation dort durchtragen. Und jetzt erlebt sie, was es bedeutet, Hoffnung zu haben. Hoffnung zu haben, zu wissen, Gott macht es gut. Gott macht es gut, auch in dieser schwierigen Situation. Rechnest du mit dieser himmlischen Ressource? Hast du dich vielleicht auch schon mal schwach gefühlt, allein gefühlt oder vielleicht auch unbrauchbar, beschränkt, eingeengt? Ich denke auch, allein als Vater fühle ich mich oftmals so, wie oft denke ich, dass Ältere sie eigentlich eine totale Überforderung ist. Und wer für sich behauptet, als Ältere alles im Griff zu haben, ja, ich habe es auf jeden Fall nicht, überhaupt nicht im Griff. Und darum bete ich auch. Darum bete ich jeden Tag mit meiner Frau zusammen, dass wir das irgendwie packen. Darum bete ich jeden Tag mit unseren Kindern zusammen. Wie oft fehlt mir Geduld und Weisheit im Umgang mit den Kindern? Wie schnell komme ich an meine Grenzen, wenn zwischenmenschliche Probleme nicht einfach gelöst werden können? Doch wo meine Grenzen sind, fängt Gottes Wirken an. Gott macht Unmögliches in meinem Leben möglich. Mit ihm zusammen. Die nächsten Verse machen deutlich, dass Jesus dir eine neue Lebensperspektive schenkt und dir aufzeigt, dass dein Leben eigentlich von Anfang an zu Gottes Plan dazugehört hat. Das heisst, denn in Christus hat er uns schon von der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Der Paulus beschreibt hier Gottes Urgedanken für den Mensch. Bevor die Welt überhaupt geschaffen worden ist, hat Gott sich schon für dich entschieden. Unglaublich. Unglaubliche Gedanken. Er hat gewusst, dass der Mensch sich gegen ihn wird auflehnen und ihn wird ignorieren. Darum hat Gott auch erwählt in Christus inne. Gott hat schon vor Erschaffung von dieser Welt gewusst, es braucht einen Rettungsplan. Es braucht eine Möglichkeit, dass Menschen können umkehren von ihrem gottlosen Weg. Es braucht eine Möglichkeit zum Heil. Denn Gott hat den Menschen noch bei sich haben. Durch Christus ist es jetzt möglich, ein geheiligtes und ein untadeliges Leben zu leben. Wir haben den 2. Korinther, den Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17 schon gehört heute Morgen. Wenn wir in Christus sind, schenkt er uns ein neues Wesen, bekommen wir. Eine neue Wesensart. Das Alte ist vergangen, es ist neu und Neues ist geworden. Der heilige und untadelige Lebensstil ist doch nicht irgendeine moralische Anweisung, sondern vielmehr ein Ausdruck von dieser neuen Wesensart, die Gott uns schenkt. Gott macht das weiter deutlich, indem er sagt, dass er uns bestimmt hat, auch Söhne und Töchter zu werden. Wir sind in einer Beziehung, wenn du glaubst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist deine Beziehung zu Gott nicht, dass er ein strafender und fehlerfokussierender Zuchtmeister ist, der schaut, wenn etwas passiert, zack. Nein, sondern Gott ist wie ein liebender Vater, der dich so wie in seine Familie möchte adoptieren, möchte reinnehmen. In seiner Nähe, da geht es dir gut. Der Vater, dem kann man voll und ganz vertrauen. Er ist der Souverän. Er ist der bestimmt. Er ist der plant. Er ist der beschließt. Und es kommt gut. Wenn wir manchmal planen, kommt es nicht so gut. Aber wenn Gott plant, dann kommt es gut. Und in Gottes Gegenwart dürfen sich sicher wissen. Als ich Vater geworden bin, habe ich mich auch automatisch mit solchen verschiedenen Erziehungsprinzipien auseinandergesetzt. Man möchte ja gut vorbereitet sein. Und da bin ich auch auf Vertrauenspädagogik von Heinz Etter gestoßen. Und er hat beobachtet, wie wilde Rösser dressiert werden. Und hat aus dem heraus so Verknüpfungen gezogen zu der Kindererziehung. Er hat gesagt, eine Möglichkeit, ein Ross, ein Pferd zu dressieren, ist mit Gewalt. Das heisst, kommt ein Fehler, dann tust du es durch die Sporen gehen oder was auch immer, Peitschenhieb. Und irgendwann mal checkt das Ross, wenn ich etwas Falsches mache, wenn ich das mache, dann macht das weh. Und dann ist das nicht gut. Und Fehler verursachen Schmerzen und aus Angst heraus mache ich das nicht mehr. Ich habe keine Peitsche daheim. Ich habe dann die andere Version gewählt. Er sagt, es gibt aber auch das Join-Up-Prinzip bei den Rössern. Da geht es darum, dass der dressiert, der Reiter, das Vertrauen zu dem Ross oder von dem Ross kann gewinnen kann. Und dass das Ross, dass der Reiter dort wie an einer Beziehung schaffen zu dem Ross, bis das Ross versteht, dass eigentlich der Reiter es gut meint und dass er eigentlich dem Reiter die Befehle, die er macht, ganz blind kann vertrauen. Dass meine Kinder mir vertrauen und darum auf mich hören, dazu muss ich mich investieren. Das passiert nicht von allein. Am Abend, nach der Arbeit, funktioniert das meistens nicht mehr so gut. Die Kinder sind müde, der Vater ist müde und dann ist meistens nur noch Reaktion und hast keine Zeit mehr, um eine Beziehung aufzubauen. Nein, es braucht ganz entspannte Zeiten für das, was der Vater und die Kinder eben noch mögen. Und ich denke, dass Gott auch nach dem Join-Up-Prinzip möchte arbeiten. Er möchte auch, dass wir ihm blind vertrauen und sucht darum deine Nähe, die Nähe zum Mensch. Er geht so weit, dass er durch Jesus selber Mensch geworden ist und sich auf unser Niveau runtergelassen hat. Wer von uns wäre bereit, ein Ameisen zu werden, um ihr Vertrauen zu gewinnen? Gott hat das gemacht. Er hat sich offenbart. Er hat sich ganz klein gemacht, damit er uns das Vertrauen gewinnen kann. Und durch sein Wort können wir ihn immer besser kennenlernen. Wenn wir in Römer 8, 28 lesen, dass alles, was in unserem Leben passiert, uns zum Guten dienen tut. Dann ist es eine Perspektive, also dann gehen wir mit einer ganz anderen Perspektive durch schwierige Zeiten. Weil wir wissen, wir können Gott blind vertrauen. Wir dürfen wissen, er macht es gut. Auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen. Auch wenn wir es vielleicht nicht einordnen können. Aber wir dürfen wissen, er macht es gut. Darf Gott dich anleiten? Darf Gott reinreden in alle deine Lebensbereiche? In alle deine Lebenssituationen? Zum Schluss, noch der Vers 6, dort heißt es: Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Der Satz kommt im Epheserbrief immer wieder vor. Alles, das alles, soll zum Ruhm von seiner wunderbaren Gnade beitragen. Und auch uns durch seinen Sohn erwiesen hat. Unterm Strich, alles soll zu seinem Ruhm dienen. Gott ist das einzige Wesen, das sich selber an den Mittelpunkt setzen von dieser Welt, ohne dabei irgendwie überheblich zu wirken. Gott ist anbetungswürdig. Ihm gebührt alles Lob. In dieser Weltgeschichte geht es um ihn. Er ist das Zentrum dieser Welt. Und alles, was er macht, soll zu seinem Ruhm beitragen. Die ganze Geschichte mit dem Menschen soll dazu dienen, dass seine Gnade in dieser Welt sichtbar wird. Als Christen sind wir wie ein Spiegel für seine Gnade. Durch uns wird sein Wesen in dieser Welt sichtbar. Sein Wesen wird spürbar, aber auch erfahrbar. Wenn ein Ingenieur, der irgendetwas konstruiert, wird gerühmt, wenn seine Konstruktion in diesen Bahnen verläuft, wie er es eigentlich von Anfang an gedacht hat. Gott als Schöpfer wird geehrt, indem seine Schöpfung oder an seiner Schöpfung seine Gnade wirksam wird. Gottes Herrlichkeit wird durch uns sichtbar, indem wir Gottes Liebe können weitergeben und unserem Umfeld können dienen. Wenn wir zum Glauben stehen, auch wenn wir angefeindet werden, wenn es Widerstand gibt. Gott wird gerühmt, indem wir an unseren Ehen festhalten tun und unseren Ehepartnern treu bleiben. Sowohl körperlich wie auch in den Gedanken. Bist du bereit, dein Leben im Ruhm, für den Ruhm von Gott einzusetzen? Deine eigenen Pläne und Ideen vielleicht zu verwerfen und dich ganz auf ihn auszurichten. Ihm zu vertrauen, dass er all deine Bedürfnisse, all deine Sehnsüchte kann stillen und dein Leben kann lenken kann. Das war nur der Einstieg vom Epheserbrief. Der Epheserbrief geht noch viel weiter. Der Anfang ist so theologisch und nachher wird es noch viel praktischer. Es hat einen spannenden Brief und ich möchte euch ermutigen, den daheim noch mal zu lesen und noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Denn mit Jesus kommen wir zu einer neuen Lebensperspektive. Wir haben gehört, weil er uns die Augen öffnet für ein Leben in Christus. Es gibt mehr als nur die kleine Welt mit ihren Kontinenten und ihrem Wissen. Mit Jesus kommen wir zu einer neuen Lebensperspektive, weil durch die himmlische Perspektive alles möglich wird. Bei Gott ist alles möglich. Rechnen wir mit seinen Ressourcen. Wir kommen mit Jesus zu einer neuen Lebensperspektive, weil wir merken, weil er uns aufzeigt, hey, dein Leben ist geplant. Gott hat dein Leben eingeplant. Du bist nicht einfach durch Zufall da. Und durch Jesus kommst du zu einer neuen Lebensperspektive, indem er dir aufzeigt, was deine wahre Lebensberufung ist. Dass wir ihn ehren, dass er durch unser Leben in dieser Welt sichtbar wird, spürbar wird, erlebbar wird. Dass die Menschen in unserem Umfeld dürfen erkennen, dass Jesus Christus in uns lebt. Amen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht einfach erlöst hast und nachher uns selber belohnt hast, sondern du hast uns erlöst, weil du ganz nah möchtest sein bei uns. Du möchtest mit uns zusammen unterwegs sein. Du möchtest in uns leben und du möchtest durch uns in dieser Welt sichtbar werden. Und ich danke dir, dass du uns auch zugerüstet hast dazu, dass wir Anteil davon haben in diesem himmlischen Segen. Und dass du uns fähig machst, dass wir als Söhne und Töchter können leben auf dieser Welt. Und dass das Menschen in unserem Umfeld dürfen erkennen. Und ich bitte dich, dass wir dürfen erleben, wie du durch uns wirken tust, wie durch uns das Segen darf weitergehen. Wie durch unsere Leben Grosses darf entstehen. Menschen dich dürfen davon anbeten und du darfst geehrt werden, Jesus. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist, in guten Zeiten wie auch in schwierigen Zeiten. Dass du uns durchdrehst, dass du uns zurüstest, dass du uns begleitest. Von Anfang an bis zum Ende. Und ich danke dir, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Amen.